Man müsste mal nach Gadebusch fahren und gucken, wie diese schnucklige Kleinstadt tickt.
Wow, das sagt unser heutiger Gast Christoph Struck, Ur-Gadebuscher, zu Gast beim Podcast.
Man müsste mal mit Andreas Luski, hallo.
Und Klaus Oellerking, hallo.
Der Podcast mit und für Menschen, die nicht nur sagen, man müsste mal oder das denken, sondern auch zur Tat schreiten, genau.
Ja, so wie wir heute und unsere Hörerinnen und Hörer werden es vielleicht an der Tonqualität ein bisschen wahrnehmen. Irgendwas ist anders, denn in diesem Fall hast du nach dem Motto, man müsste mal gesagt, ich mach mit, obwohl du zu Hause bist, angeschlagen.
Ja, obwohl ich eigentlich sage, man müsste sich mal isolieren.
Ja, genau.
Machst du ja auch. Das hat uns ja noch nie aufgehalten, ne?
So Kleinigkeiten halten uns nicht auf. Gut, wir haben noch einen hier, der sich nicht aufhalten lässt. Und das seit Jahren, nämlich Christoph Struck aus Gadebusch. Er selbst sagt von sich, er sei Ur-Gadebuscher, hat uns hier ja quasi gerade eingeladen nach Gadebusch. Christoph, du engagierst dich in Gadebusch in besonderer Weise, nämlich für den Schlossverein.
Ja, für den Schlossverein oder sagen wir mal für die Wiederbelebung des Schlosses, das jahrzehntelang wie ein Dornröschenschloss still und verkommen dargelegen hat und das Schloss eben für die Gadebuscher als Identifikationsgebäude kaum noch vorhanden gewesen ist.
Also wer nach Gadebusch kam, der konnte dort, und das habe ich mal gemacht vor etlichen Jahren, eine echte Ruine sehen, eine Bruchbude, um das mal auf den Punkt zu bringen, ziemlich runter. Und da hast du mit deinen Vereinskollegen gesagt, das müssen wir ändern, da muss was passieren.
Ja, ganz so weit ist es nicht gewesen. Den Verein gab es zwar schon, der hat sich aber damals um die Schaffung einer Räumlichkeit, eines Gebäudes für das Museum gekümmert. Das Schloss war nicht im Besitz der Stadt Gadebusch, sondern war in privaten Händen. Und diese privaten Eigentümer haben sich um den Erhalt dieses Schlosses nicht gekümmert. Und nachdem in den 90er und 2000er Jahren die Stadtsanierung in Gadebusch gut vorangeschritten ist, war das Schloss als großer städtebaulicher Missstand eben sehr ins Auge gestochen und hat viele Gadebuscher geärgert oder immer wieder dazu angeregt, diesen Missstand zu beseitigen oder der Beseitigung dieses Missstandes näher zu kommen. Was natürlich schwierig ist, weil die Eigentümer sich nicht vorschreiben lassen müssen und wollten, was sie mit dem Schloss zu tun hatten.
Ich schlage mal vor, wir sprechen mal so ein bisschen vielleicht auch noch in die Geschichte des Schlosses und kommen dann nochmal an diesen Punkt zurück.
Ja.
Christoph, euer schönes Schloss hat ja eine richtig lange Geschichte. Eine, die lange vor der DDR lag, eine, die in der DDR liegt und eine, die jetzt schon 30 Jahre in einem anderen Deutschland stattfindet.
Ja, tatsächlich. Das Gadebuscher Schloss geht auf einen slawischen Burgwall zurück, der nachgewiesenermaßen schon im 8. Jahrhundert existiert hat. Und die erste urkundliche Erwähnung einer Burg in Gadebusch stammt aus dem 12. Jahrhundert, aus dem späten 12. Jahrhundert, als Heinrich der Löwe eine dort befindliche Burg zerstört hat. In den Folgejahren ist die Burg dann wieder aufgebaut worden und war lange Zeit bis ins 17. Jahrhundert Sitz der mecklenburgischen Herzöge. Es war sogar eine Zeit lang Hauptsitz der mecklenburgischen Herzöge. Also Gadebusch war quasi die Hauptstadt von Mecklenburg. Das wissen viele nicht. Und Gadebusch ist auch eine der ältesten Städte von Mecklenburg. Nur Schwerin und Rostock sind älter. Alle anderen Städte, selbst die Hansestädte, Wismar, Stralsund, Greifswald, sind jünger als Gadebusch. Gadebusch hat lübische Stadtrecht seit 1225. Und wir feiern also in 2 Jahren den 800. Geburtstag der Verleihung des lübischen Stadtrechtes.
Ja, ich sag mal, das ist doch mal eine Zeitspanne, oder?
Aber echt. Und welche Rolle spielt denn das, wo wir gerade bei dem Thema Geschichte sind, können wir ja vielleicht dazu gleich den Bogen schlagen. Welche Rolle spielt denn das, dieses daran zu erinnern für euch, jetzt auch da Hand anzulegen an das Schloss?
Naja, Hand anzulegen an das Schloss hat sich eigentlich aus der Situation ergeben, dass das Schloss verwahrlost war und die privaten Eigentümer sich nicht um den Erhalt gekümmert haben.
Genau.
Und nachdem die Stadtsanierung so weit fortgeschritten war, dass die Stadt vorzeigbar und erblüht ist, stach das Schloss leider durch seinen schlechten Bauzustand hervor und viele Gadebuscher haben sich Sorgen gemacht um, um dieses historische Bauwerk.
Lass uns doch noch mal ein kleines Stück wieder in die Geschichte gehen.
Ja.
Und zwar jetzt ein bisschen in die jüngere Geschichte. Das Schloss ist ja nicht ewige Zeiten verwahrlost gewesen und runtergekommen, sondern es wurde ja zumindest nach 1945 oder auch kurz davor, während des Nationalsozialismus, auch genutzt in irgendeiner Form.
Also wir fangen gleich damit an, als es wurde erbaut im 16. Jahrhundert durch Herzog Christoph 1549. Und dieser Herzog Christoph hat also mit dem Baumeister Christoph Haubitz zusammen 1571 bis 1573 das Gardebuscher Schloss erbaut. Der Christoph Haubitz war vorher beteiligt am Bau des Fürstenhofes in Wismar. Und diese drei Bauten, das sind diese drei Bauten, Schloss Schwerin, Fürstenhof in Wismar und Schloss Gardebusch, sind die einzigen herzoglichen Bauten in diesem sogenannten Johann-Albrecht-Stil, der sich durch eine ganz spezielle Terrakotta-Architektur auszeichnet.
Das, was du uns jetzt erzählst, ist ja wirklich viel Geschichte. Was ich bisher nicht erzählt habe, ist, du bist Bauingenieur, bist mittlerweile Rentner, aber arbeitest noch als Bauingenieur freiberuflich. Das, was du uns berichtest, klingt ja mehr nach einem Historiker. Bist du das geworden, weil du Gardebuscher bist oder weil du jetzt so intensiv dich mit dem Schloss auseinandersetzt?
Nein, ich bin kein Historiker. Da fehlt mir sicherlich noch eine ganze Menge. Aber bei der Untersuchung der Geschichte des Schlosses stößt man dann zwangsläufig auf diese Fakten und auf diese Tatsachen. So viel konnte ich mir merken, aber ansonsten bin ich, was historische Angaben angeht, sehr unsicher.
Dann würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen in die jüngere Vergangenheit.
Ja, also genau. bis ins 17. Jahrhundert, habe ich ja gesagt, war das Gardebuscher Schloss zumindest mit Nebensitz der mecklenburgischen Herzöge, und zwar dann später, als die Herzöge ausgezogen sind, genutzt als Dominialamt, später auch ab 1878 als Amtsgericht. Und dieses Dominialamt wurde erst in den 1920er Jahren aufgelöst. Dann kamen da verschiedene juristische Institutionen rein, also Rechtsanwälte und das Gericht, wie gesagt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem dort kurze Zeit auch Flüchtlinge sich aufgehalten haben, ist auf dem Gardebuscher Schlossberg die Oberschule gegründet worden. Seit 1950 gab es in Gardebusch Abiturausbildung, und Gardebusch war dann später auch Kreisstadt, und die Schüler dieser Oberschule haben im Schloss gewohnt. Das wurde also als Internat genutzt. 1992 sind die letzten Schüler aus dem Gardebuscher Schloss ausgezogen.
Und dann kam es in private Hände sozusagen direkt, oder?
Ja, dann die Eigentumsverhältnisse waren nach der Wende nicht so richtig klar. Die Gardebuscher Stadtverwaltung war der Meinung, das Schloss würde der Stadt gehören. Das hat sich später als Irrtum herausgestellt, weil laut Einigungsvertrag war derjenige Eigentümer, der als letzter im Grundbuch stand, und da hatte sich dann herausgestellt, dass das Deutsche Reich als letztes im Grundbuch stand und Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches war die Bundesrepublik, sodass es dann einen Zuordnungsbescheid von der Oberfinanzdirektion in den 90er Jahren gab, der das festgestellt hat, dass das Gardebuscher Schloss dem Bund gehört. Der Bund hat es dann der Stadt für die berühmte Mark angeboten, wenn es für kommunale Zwecke genutzt werden würde. Aber die Stadtvertreter haben nach langer Diskussion mehrheitlich dagegen gestimmt, weil zu dem Zeitpunkt in den 90er Jahren natürlich andere Probleme auf der Tagesordnung standen, als sich so ein Schloss auf dem Hals zu reißen und zu sanieren. Es war damals schon klar, dass das Unsummen kosten würde. Und man hatte wohl gehofft, dass sich ein privater Investor des Problems annimmt und das für die Stadt Gardebusch löst. Das hat sich dann später leider als Irrtum herausgestellt. Die privaten Investoren waren eher auf Spekulation als auf Sanierung aus.
Das heißt, die Menschen, die das Ding gekauft haben, haben es einfach leer stehen lassen in der Hoffnung, dass irgendwas passiert, was dazu führt, dass sie aus der Mark, die sie, oder den geringen Betrag, den sie bezahlt haben, die werden ja möglicherweise mehr bezahlt haben als eine symbolische Mark, einfach mehr machen lässt, oder?
Ja, also man hat uns immer wieder vorgegaukelt, mehr oder weniger glaubhaft, dass doch was geplant sei und dass man vielleicht ein Café einrichten würde oder Unterkünfte für bedürftige Menschen, was auch immer, alles sehr hehre Ziele, sehr wohlklingende Sprechblasen, die aber eben Sprechblasen geblieben sind über viele Jahre, bis dann den Gardebuschern langsam klar wurde, dass hier nicht viel Kraft dahinter steht, um sich diese Aufgabe zu stellen.
Das entscheidende Jahr war, glaube ich, 2017, dann habe ich, glaube ich, gelesen. Ne?
Kann das ja sein? Das entscheidende Jahr war eigentlich 2014, als die Gardebuscher oder das, als einige gemerkt haben, dass die Eigentümer nicht in der Lage sind, das Schloss adäquat zu erhalten und zu nutzen. Und wir dann, also der Bürgermeister, auf die Eigentümer zugegangen ist und doch recht nachdrücklich ein Nutzungskonzept und eine klare Aussage zu der weiteren Verfahrensweise eingefordert hat und wo dann keine klaren Antworten kamen, während das Schloss immer weiter dem Verfall preisgegeben war. Also es war Vandalismus immer wieder an der Tagesordnung. Es hat reingeregnet, es sind Scheiben kaputt gewesen. Es wurde zum Spielplatz für Jugendkinder und Jugendliche. Es war also nicht zu erkennen, oder man hatte wirklich große Angst um den Erhalt dieses wertvollen Gebäudes, was, wie gesagt, eins der drei herzoglichen Bauten in diesem Johann-Albrecht-Stil war und sehr viel historische Bausubstanz noch im Inneren hat, die tatsächlich erhalten geblieben ist, im Gegensatz zu den anderen beiden herzoglichen Bauten, dem Fürstenhof in Wismar und dem Schloss in Schwerin, wo inzwischen so viele Umbauten und Sanierungen stattgefunden hatten, dass von der ursprünglichen Bausubstanz kaum noch was übrig gewesen ist. Das wurde den Gardebuschern erst bewusst dadurch, dass Anfang der 90er Jahre ein heutiger Professor Frank Braun von der Hochschule in Wismar eine Modernisierungs- und Instandsetzungsgutachten angefertigt hat und die Gardebuscher nochmal nachdrücklich darauf hingewiesen hat, was für ein Kulturgut dort auf dem Berg steht.
Und da stehst du nun als Kommune mit so einem Gutachten, unter dem möglicherweise nicht nur stand erhaltenswert, dringend, sondern vielleicht auch noch ein Geldbetrag?
Ja, den Geldbetrag hat er sich nicht getraut hinzuschreiben, weil es ja noch kein richtiges Nutzungskonzept gab. Aber es war schon allen klar, dass man hier doch von einigen Millionen ausgehen muss. Und damit war die Stadt zu der Zeit eben komplett überfordert.
Aber wir haben schon gerade gesagt, 2014, 2017, irgendwas muss ja passiert sein, dass ihr gesagt habt, also damals für die Mark haben wir nicht gemacht, aber jetzt?
Naja, wir haben dann versucht, Nutzungskonzepte oder Investoren zu suchen. Dabei haben wir zum Beispiel mit Herrn Manfred Achtenhagen gesprochen, dem Vorsitzenden des Vereins Gutshäuser und Gärten in Mecklenburg-Vorpommern, der uns auch nochmal darauf hingewiesen hat, auf das große Potenzial, was das Gardebuscher Schloss hat, der auch sich bemühen wollte und hat, Investoren zu finden, die sich des Problems annehmen. Wobei er hat auch wohl die Alteigentümer angeschrieben, die dann aber nicht reagiert haben. Und insofern konnte er ja kein Objekt verkaufen, was ihm nicht gehört oder wo er keinen Zugriff drauf hat. Insofern haben wir dann überlegt, wie wir dieser Sache beikommen können. Da gab es eigentlich zwei Grundrichtungen, in die wir gedacht haben. Das eine war eben eine Rückübertragung oder eine Enteignung. Eine Rückübertragung kam nicht in Frage, weil es im Verkaufsvertrag keine entsprechende Klausel gab. Eine Enteignung wurde uns von Juristen und von Fachleuten abgeraten. Das hätte sehr viele Jahre gedauert, bis da tatsächlich ein Erfolg oder ein Misserfolg zu verzeichnen wäre.
Interessant, ne? Denn wir haben ja ein Grundgesetz, den Artikel 14 ist es, glaube ich, der sagt, Eigentum verpflichtet.
Ja.
Und ein bisschen ausführlicher im Grunde genommen sagt, du, wenn dir was gehört, dann musst du da auch so mit umgehen, dass das für die Gemeinschaft eine vernünftige Sache ist.
Ja. Aber im Grundgesetz steht eben nicht, wie man mit den Leuten umgeht, die sich nicht an das Grundgesetz halten. Wir haben es dann angegangen über die Denkmalschutzbehörde, die dann aufgrund des Denkmalschutzgesetzes die Eigentümer zum Handeln aufgefordert hat, um das Denkmal zu retten und zu schützen. diesen Forderungen sind die Eigentümer nicht nachgekommen. Dann wurden Zwangsgelder verhängt, Zwangsgelder wurden nicht bezahlt. Und dann stand eben der Weg frei, eine Zwangsversteigerung anzuberaumen oder eben eine Enteignung zu betreiben. Wir haben uns dann für die Zwangsversteigerung entschieden, weil wir auch gesagt haben, im Zuge einer Zwangsversteigerung würde es vielleicht noch die Möglichkeit geben, Investoren zu finden, die sich seriös dieser Sache annehmen könnten. Das hat sich dann leider zerschlagen, weil die Grundstückssituation war so, dass künftige Investoren hätten mit der Stadt sprechen müssen, weil es ein Wegerecht der Stadt über den Teil des Schlossberges, auf dem sich das Schloss befindet, gab. Und ein seriöser Eigentümer hätte dann sich mit der Stadt in Verbindung gesetzt, um zu klären, wie mit dem Wegerecht umgegangen werden kann und welche Nutzungen überhaupt in Frage kommen. Das war nicht der Fall, sodass wir zum Zeitpunkt der Zwangsversteigerung wussten, dass alle Mitsteigerer mehr oder weniger auch spekulative Zwecke verfolgen.
Also war das gar nicht so die große Option oder die realistische Option, dass das ein Investor, der auch was Sinnvolles damit macht, bekommt?
Genau.
Gab es da schon die Idee, dass man das als Stadt und als Gradebuscher auch selber vielleicht hinkriegen könnte?
Ja, also man kann natürlich solche Entscheidungen, die müssen natürlich in der Stadtvertretung in demokratischen Gremien gefällt werden, sich solcher Sache anzunehmen. Und in so ein Gremium kann man nicht reingehen ohne ein Konzept. Also wir haben dann schon ein Nutzungskonzept erarbeitet, Vorschläge erarbeitet, was in den einzelnen Gebäuden auf dem Schlossberg stattfinden könnte. Wir sind immer davon ausgegangen oder wir haben einhellig gefordert, dass es eine Nutzung sein muss, die für jedermann zugänglich ist, die der Stadt nützen soll und keine elitäre Einrichtung sein soll.
Eigentlich was total schön ist, dass man da so eine Chance hat, gemeinsam diesen Weg, also auch, dass man dieses Konzept zusammenschreibt und dann da wirklich demokratisch entscheiden kann, was wollen wir eigentlich, was dieses Schloss sein soll, was man ja bei einem Investor halt überhaupt nicht hätte, der macht, also ja. als Stadt kann man da nicht wirklich dann mitreden, ne? Also, aber es ist dadurch aber auch unglaublich anstrengend und aufwendig, ne, das alles in einen Hut zu kriegen. Da hat ja auch wahrscheinlich, haben die Leute ja auch unterschiedliche Vorstellungen zum Teil auch gehabt, nehme ich mal an.
Ja.
Wenn du, Christoph, von wir sprichst, du hast jetzt mehrfach immer gesagt, wir haben dein Konzept und wir haben, wer ist denn in dem Fall wir? Ich meine, du hast ja mehrere Rollen hier.
Es gab so zwei, drei Personen, die sich besonders engagiert haben für den Erhalt des Schlosses. Dazu gehört Klaus Leuchtemann aus Gradebusch und Gerhard Schotte aus Gradebusch. Wir haben aber, wenn ich von wir spreche, auch große Unterstützung die ganze Zeit von dem damaligen Bürgermeister der Stadt Gradebusch, von Ulrich Jovis, gehabt, der unseren Ratschlägen und unseren Gedanken gefolgt ist. Wir haben es auch verstanden, die Stadtvertretung komplett mitzunehmen. Also wir haben eine Stadtvertretung zu dem Zeitpunkt gehabt, haben wir heute noch, die sich aus 4 Fraktionen zusammensetzt, von Schwarz-Rot, Bürgergemeinschaft. Und wir haben tatsächlich einen einstimmigen Beschluss herbeigeführt. Also alle Mitglieder aller Fraktionen haben dafür gestimmt, dass wir uns der Aufgabe der Rettung des Gradebuscher Schlosses stellen wollen. Also da gab es auch aus allen Fraktionen unterschiedliche Anträge und Beschlussvorlagen, die in diese Richtung gegangen sind. Die damalige finanzielle Situation der Stadt war noch so, dass wir uns das leisten konnten.
Ja, das wird noch interessant, vielleicht in ein paar Minuten nochmal über die finanzielle Lage zu sprechen. Du warst ja und bist ja auch selber Stadtvertreter. Hast also auch aus der Stadtvertretung daran mitgewirkt, diesen Prozess auf die Beine zu stellen. Wann ist der Hebel denn so richtig umgelegt worden und wem gehört das Schloss heute?
Ja, der Hebel ist umgelegt worden am 19. Oktober 2017 bei der Zwangsversteigerung im Amtsgericht Wismar, Außenstelle Grevesmühlen. Und die Stadt Gradebusch hat dann letztendlich den Zuschlag erhalten.
Und dann war das so richtig, Gradebusch hat gesagt, wie viel geben wir?
Das war eine schwierige Entscheidung. Wir hatten nun natürlich auch Angst, die Summe, die wir uns vorgenommen hatten, an die Öffentlichkeit zu geben. Und wir haben damals im engen Rahmen im Hauptausschuss zusammengesessen, haben uns eingeschlossen und haben uns auf eine Summe geeinigt. und haben uns geschworen, diese Summe wird nicht nach außen getragen und das hat bis heute funktioniert.
Also, bewegen wir uns im hohen sechsstelligen Bereich?
Also wir haben 220.100 Euro bezahlt.
Mit Gebühren und allem drum und dran?
Nee, das war der Kaufpreis.
Ja, okay.
Dann kommen natürlich die Steuern und die Notarkosten
und so. Und ist das so richtig so bei so einer Zwangsversteigerung, dass dann der Auktionator sagt, zum ersten, zum zweiten, ja, zum dritten?
Ja.
Oder wie bei eBay, 3, 2, 1, meins?
Ja, so ähnlich war das. Also es war schon recht aufregend. Keiner von uns hatte Erfahrungen mit solchen Zwangsversteigerungen. Wir hatten befürchtet, dass Strohmänner der alten Eigentümer mitbieten oder sich vorher schlau machen, wie viel wir denn bieten würden, um den Preis möglichst hoch zu treiben. Dadurch, dass so eine ziemlich hohe Summe entstanden ist, also die Versteigerungssumme ging, glaube ich, bei 17.000 oder 18.000 Euro los, weil der Verkehrswert war damals auf 1 Euro geschätzt, der Grundstückswert nochmal auf 40.000, glaube ich. Lange Rede, kurzer Sinn. Also es war uns recht unwohl bei dieser hohen Summe, weil wir ja wussten, dass diese Summe jetzt den Alteigentümern zufließt. Später habe ich dann gelernt, dass das ein Verein war, der gemeinnützig war oder sein wollte und sollte. Und das Geld ist also nicht den Mitgliedern, dem Vorstand des Vereins zugeflossen, sondern einer Wohltätigkeitsorganisation. Alles, was übrig war aus diesem Verein, ist einer wohltätigen Organisation.
Das versöhnt doch ein bisschen, oder?
Das versöhnt dann ein wenig, genau. Ja. Das war uns zu dem Zeitpunkt nicht klar. Wie gesagt, wir hatten keine Erfahrung.
Ja. Gut, ihr wart jetzt, das heißt, die Stadt Gadebusch oder der Verein war jetzt oder ist jetzt Eigentümer?
Nein, die Stadt Gadebusch ist Eigentümerin geworden. Und wir haben dann überlegt, wie wir diese ganze Investitionsaufgabe anschieben und sind da recht professionell herangegangen. Wir hatten gute Berater, einmal durch den Professor Braun von der Hochschule in Wismar und durch Steffen Siefert, der damals Projektleiter gewesen ist bei der Sanierung des Schlosses in Bodmer, welche einzelnen Aufgaben die Bauherren zu übernehmen haben. Und wie man an solche Sachen herangeht, da haben dann eine europaweite Ausschreibung gemacht für die Planungs- und Vorbereitungsleistungen und haben dann Mitte 2018 schon die Planungsaufträge erteilt. Und gleichzeitig wurde uns bewusst, dass wir ohne Fördermittel und ohne gesellschaftliches ohne noch breiteres gesellschaftliches Engagement schlechte Karten haben. Mhm. Und haben dann gesagt, wir brauchen unbedingt einen Förderverein für die Sanierung des Schlosses. Gleichzeitig hatten wir aber einen Museumsverein, der seine Aufgabe eigentlich mehr oder weniger erfüllt hatte. Die Aufgabe des Museumsvereins war es damals, als die privaten Eigentümer das Schloss erworben haben, musste das dort befindliche Museum ausgelagert werden. Und dazu wurde eine unmittelbar angrenzende Immobilie genutzt, die früher als Amtsscheune genutzt war. Und die wurde umgebaut zum Museum. Und so, dass das Museum hatte eine neue Heimstatt und damit hatte der Museumsverein im Großen und Ganzen seine Aufgabe erfüllt. Die Vereinssatzung passte aber genau auf die Sanierung des Schlosses, sodass wir uns dann geeinigt haben, dass wir den Museumsverein um das Schloss erweitern und das Schloss jetzt vor das Museum stellen. Also wir heißen jetzt also Förderverein Renaissance Schloss und Museum Gadebusch.
Und ihr habt auch eine eigene Webseite, ne?
Haben wir auch.
Habt ihr auch, ja. Genau. Und die kann man auf unserer Webseite wiederum sehen. Da legen wir nämlich einen Link hin und da sind auch ein paar schöne Bilder zu sehen. Das ist ja für unsere Hörerinnen und Hörer immer super interessant, wenn es dann auch ein bisschen was zu sehen gibt und nicht nur auf die Ohren.
Ich würde gerne noch zwei Sachen in der kurzen Zeit, die wir noch haben, hören. Einmal vielleicht, dass wir im Schnelldurchlauf so ein bisschen, du hast ja schon angedeutet, es ging los mit Planung, also ihr habt das ausgeschrieben. Was habt ihr schon geschafft? Also wie sieht das Schloss heute aus und was fehlt noch? Und vielleicht auch so ein bisschen nochmal ganz kurz die Vision dafür. Also du hast ja schon gesagt, es gibt ein Konzept, wo auch ganz viele mitgewirkt haben und wo viele Ideen drin sind. Aber was soll das Schloss denn mal sein, wenn es fertig ist? So, wie soll es genutzt werden?
Also wir planen eine Kultur- und Bildungsstätte. Bei der Kultur steht die Musik im Vordergrund, aber nicht ausschließlich. Es sollte also eine multifunktionale Nutzung sein mit einem integrativen Ansatz, also niedrigschwellige Nutzung für Leute aus allen Schichten und auch ausdrücklich Inklusion liegt uns sehr am Herzen. Es wird also ein Schulgebäude, ein früheres Schulgebäude zu einem Seminar, als Seminargebäude genutzt. Eine frühere Viehstall oder Remise wird als Café genutzt mit einem Multifunktionssaal, wo eben auch Kinoveranstaltungen, Konzertveranstaltungen, Tagungen und so weiter stattfinden können. Und im Hauptgebäude auch ein Saal, der etwas im Renaissance-Stil repräsentativ ist, der eben auch eine multifunktionale Nutzung bekommt. Im ersten Obergeschoss das Museum, was dann aus dieser Amtsscheune dann umziehen soll. Und im zweiten Obergeschoss auch Seminarräume und Verwaltungsräume. Und im Ostanbau eine touristische Infrastruktur, Willkommensbereich, Hofladen, Verwaltungsräume und in einem weiteren Nebengebäude eine Herberge für ca. 40 Personen oder 40 Betten, sodass dort Seminare durchgeführt werden können. Wir blicken so ein bisschen in die Richtung einer Landesmusikakademie, auch wenn die Politik dieses Wort nicht gerne hört. Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Flächenland in der Bundesrepublik Deutschland, was über keine eigene Landesmusikakademie verfügt. Und die Musikschaffenden in Mecklenburg-Vorpommern sind sehr daran interessiert, endlich so eine Heimstatt zu bekommen. Und insofern erhalten wir auch große Unterstützung vom Landesmusikrat.
Ich sage einfach mal, Leute, die Zeit rast. Wir haben noch ganz wenige Minuten. Deswegen lasse ich hier schon mal so ein bisschen unseren Abspann laufen, aber den höre ich selber jetzt gar nicht. Da ist er.
Doch, ich kann
ihn hören. Ja, jetzt höre ich ihn auch. Und unsere Hörerinnen und Hörer hören ihn auch. Und wir haben noch 2 Minuten. Ihr macht das ja nicht alleine, sondern ihr müsst ja irgendwie auch noch Partner haben, die ein bisschen Geld dazugeben, weil das, was ihr da vorhabt. Also, wer hilft euch? Erste Frage. Und zweite Frage, wann macht ihr auf?
Wann wir aufmachen, diese Musikakademie lebt schon. Also wir während wir bauen, machen wir schon Musik und machen wir schon Veranstaltungen. Wann das Schloss fertig ist, können wir nicht sagen. Wann wir alles Geld zusammen haben. Die ersten Schritte sind getan. Die Fassade ist zu 3/4 saniert. Es geht jetzt los im Inneren im Frühling. Die Remise, dieses Café ist in vollem Bau, wird Ende nächsten Jahres fertig sein, sodass wir sehr optimistisch sind, das Leben da oben auch jetzt auf zivilisierte Füße zu stellen. Solange haben die Musikschaffenden in Zelten gehaust.
Ja, Wahnsinn. Also Christoph, die Zeit ging hier unglaublich schnell vorbei. Andreas und ich neigen dazu, Selbstversuche zu machen. Haben wir in unterschiedlichsten Formen schon gemacht, beim Lach-Yoga zum Beispiel oder bei anderen Dingen. Ich schlage vor, sobald du wieder auf den Beinen bist und das Wetter ein bisschen besser, fahren wir einfach mal nach Gardebusch und gucken uns mal an, was da passiert ist.
Herzlich willkommen.
Christoph Stropp, genau. Vielen Dank, lieber Andreas, dass du durchgehalten hast hier heute. Erste Sahne.
Ja, danke auch. Danke an unseren Gast. Und danke auch an die Hörer fürs Zuhören. Und alle Infos wieder auf der Seite, ne, würde ich sagen.
So sehe ich das auch auf unserer Webseite. Vielen Dank, liebe Leute, dass ihr heute zugehört habt. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Man müsste mal. Tschüssi. Dann,
tschüss.